Johannes 14. Haben Sie was verstanden? Diese Abschiedsreden im Johannesevangelium, wir sind jetzt zwar in der Osterzeit, springen aber direkt vor die Passion. Kapitel 13, die zweite Hälfte, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, die erste Hälfte. Wer kann das schon verstehen? Drei ganze, zwei halbe, insgesamt vier Kapitel und es dreht sich einem der Kopf. Ich versuche Ihnen mal ein kleines bisschen zu erhellen, aber eigentlich wissen Sie schon, wovon ich rede. Sie kennen das aus Ihrem eigenen Leben. Es gibt nämlich eine Sache, mit denen man so ziemlich allen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Man muss sie nur fragen, wo warst du im Urlaub oder wo fährst du in Urlaub hin? Und schon ist die Stimmung super. Wo warst du gestern im Urlaub? Wo bist du zurückgekommen? Ich sehe es ja, du bist so braun. Dann sagen sie, ach, das war so schön. Ich war am Gardasee, ich war auf den Malediven, ich war auf den Fidschis, ich war in Rom. Keine Ahnung, wo die Menschen waren. Sie lächeln und sind fröhlich. Wenn ich sie dann frage, ach, pass mal auf, du hattest doch in deinem Job vor 3 Wochen diesen großen Konflikt. Dann wird sich das Gesicht wieder verfinstern und der Mensch sagt, ja, stimmt. Und ehrlich gesagt, auf den Fidschi-Inseln, ich konnte überhaupt nicht abschalten. Ich hatte permanent meinen Chef neben mir, der mir sagte, du weißt schon, nächste Woche hast du doppelt so viele Aufgaben, aber nur noch halb so viele Mitarbeiter. Ja? Ich habe den schönsten Urlaub meines Lebens, aber ich habe die Probleme bei mir dabei, und nehme das mit. Sozusagen, ich belohne meinen schlechten Chef dadurch, dass ich ihn in meinem Urlaub auch noch 3 Stunden Arbeitszeit täglich gratis anbiete, dadurch, dass ich mich damit beschäftige. Erst recht ist es so mit Familienkonflikten, wenn Sie Probleme in Ihrer Ehe haben und fahren an Gardasee, dann wird es dort nicht einfacher, sondern erheblich schwerer werden. Kennen Sie das? Wenn man dann so beim Frühstück im Hotel die glücklichen Ehepaare gegenüber sieht und denkt, oi, da möchte ich nicht dabei sein. Du nimmst deine Probleme mit in den Urlaub. Und das ist ja selbst in Gesundheitsdingen so. Sie wissen vielleicht, wann die meisten Herzinfarkte passieren. Dann, wenn die Entspannungsphase kommt. Also wenn es noch was zu tun gibt, dann funktioniert die Pumpe. Aber sobald ich dann in Urlaub gehe, in Ruhestand, irgendwo eine kleine Ruhepause, dann sagt der Körper, tschüss, das war's erstmal. Und der Herzinfarkt ist da. Sie kennen es, dass der Ort und die Umstände nicht entscheidend sind. Haben Sie alle schon erfahren. Und damit sind wir im Zentrum des heutigen Evangeliums. Es geht um eine Sache, die haben Sie vielleicht schon mal gehört, die sogenannten johannäischen Missverständnisse. Haben Sie das schon mal gehört? Das Johannesevangelium ist voll von Missverständnissen, aus pädagogischen Gründen. Ja? Der Jesus sagt, ich muss neu geboren werden und der Nikodemus denkt, okay, muss ich dann in die Gebärmutter meiner Mutter zurückkrabbeln? Ja? Hier spricht er von Wohnungen und sie denken natürlich, klar, 5-Zimmer-Wohnung. Er spricht von Weg. Sie denken, Bundesautobahn, frisch ausgebaut, ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Er spricht vom Vater. Sie denken, klar, alter Mann mit Rauschebart und tiefer Stimme. Das sind sogenannte johannäische Missverständnisse. Jesus redet über irgendwas und seine Jünger verstehen es falsch. Sind Sie noch dabei? Also es ist wie in jeder guten Ehe auch. Man redet permanent aneinander vorbei, weil der eine sich das drunter vorstellt und der andere was ganz anderes. Ich fange mal an mit den Wohnungen. Jesus sagt, ich gehe voraus, um eine Wohnung für euch zu bereiten. Was ist denn das? 5-Zimmer-Wohnung? Mit Blick auf den Park, mit großer Frühstücksterrasse. Was ist die Wohnung, die Jesus für mich vorbereitet? Haben Sie eine Antwort drauf? Sie haben die Stelle bestimmt schon oft gehört. Was ist das, diese Wohnung? Ist es ein Ort? Sind es 120 Quadratmeter in irgendeiner Klimazone? Das glauben nämlich seine Jünger. Johannäisches Missverständnis. Jesus spricht nicht von einem Ort, nicht von einem Apartment, er spricht von einem Zustand. Nach der Auferstehung Jesus Christi ist es möglich für uns, näher an Gott dran zu sein. Und das heißt bleiben, ist auch ein Wortspiel im Griechischen, eine Bleibe haben bei Gott. Ich bin näher in Gott. Andersrum gesagt, seit der Auferstehung Jesu Christi haben sie die Möglichkeit, dass in ihrem Herzen Gott wohnt. Das ist das Angebot des Christentums. Das Christentum ist keine Religion, wo es einen Gott gibt, der ganz weit in der Ferne ist, sondern das Christentum ist eine Religion, wo Gott in dir wohnen kann. Du musst es nur zulassen. Du musst als Christ initiiert sein, Taufe, Firmung, Erstkommunion, aber du musst auch ein sakramentales Leben führen. Also du musst die Voraussetzungen haben, keine Todsünde, also geordnete Lebensverhältnisse, richtige Ehe, einmal im Jahr beichten, alles das, was die Kirche erzählt, ist die Voraussetzung, dass in dir Jesus leben kann. Wenn du das nicht tust, lebt er nicht in dir. Charismatiker nennen das Leben im Heiligen Geist. Wenn Sie manche Heilige anschauen oder auch nähere deutsche Geschichte ins Konzentrationslager, es gab immer wieder Menschen, wo man sich dachte, wie kann das sein? Die Lebensumstände sind so schrecklich nicht nachvollziehbar, aber der Mensch strahlt einen tiefen Frieden aus. Wenn in mir Gott wohnt, wenn das die Wohnung ist, die ich bezogen habe, dann ist völlig egal, was außenrum passiert. Falls Sie Sterbebegleitung machen, auch das passiert einem ganz selten, dass Sterbende im Frieden Gottes sind. Das ist genau das, was Jesus meint. Ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Ihr lieben Christenmenschen, das ist eure Berufung, dass Gott mit seinem Frieden in euch wohnt. Und strengt euch bitte an, das zu erreichen. Wir haben noch zwei weitere Missverständnisse, eines von Philippus, eines von Thomas. Nachdem ihr ja raus in die Sonne wollt, erzähle ich nur noch eines, das von Thomas. Er spricht vom Weg. Den Weg zum Vater kennt ihr ja. Und Thomas steht auf und sagt, Chef, keine Ahnung, ich habe gerade in meinen Google Maps geguckt, da steht keine Weg zum Vater. Ich weiß nicht, ob ich jetzt links oder rechts fahren muss. Was ist denn das für eine Straße? Das ist keine Straße. Das Christentum hat keine Methoden. Also es ist nicht so wie beispielsweise in asiatischen Religionen, du musst irgendeine Meditationstechnik machen. Es ist auch nicht so wie im Islam, du musst einfach nur deine 5 Pflichtgebete erfüllen, alles wird gut. So ist das Christentum nicht. Das Christentum ist keine Methode, es bedient sich aber verschiedener Übungen. Kein Mensch kann verstehen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist ein Mann, Anfang 30, trägt Sandalen, hat lange Röcke an, langes Haar und er sagt, ich bin der Weg. Kann man das verstehen? Nein. Deswegen gibt es hier das johannäische Missverständnis. Was Jesus sagen will ist, so wie ich lebe, sollst auch du leben. Warum? Damit diese Wohnung in dir entsteht. Jesus bringt keine Theorie. Er sagt nicht, ich schreibe einen Katechismus, Kapitel 1, Vers 1, Spalte 1 und dann fängt er an, die Dreifaltigkeit zu erklären. Ist nicht so. Jesus ist einfach eine Person, ein junger Mann, der etwas vorlebt und das ist der Weg. Ist übrigens auch die Methode der Wüstenväter gewesen. Da gab es auch keine theoretische Belehrung der Novizen, sondern die mussten einfach mit einem alten Vater zusammenleben und haben im Tagesablauf gelernt, wie das geht. Jetzt habe ich mir eine schöne Schlusspointe bereitet. Wenn Sie, geschätzte Christengeschwister, tatsächlich eine Wohnung Gottes bereitet haben, dann könnte ich einen Ungetauften zu Ihnen nach Hause schicken Und wenn dieser Ungetaufte ein halbes Jahr mit ihnen gelebt hat, müsste er aufgrund ihres Lebens alles gelernt haben, was es als Christ zu wissen gibt. Das ist die Anforderung, unter der wir stehen. Überlegen Sie mal, ob Ihr Leben tatsächlich diesem Maßstab genügt. Amen.